Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Erfolgsrhythmus. Und auch diesmal geht es wieder ums Thema Schlagzeug im Kern. Ich habe mir heute jemand ganz Besonderen eingeladen, der nicht nur als Musiker aktiv ist, sondern der auch weiß, wie man das passende Schlagzeug für die verschiedenen Anwendungsfälle baut. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon seit Ende letzten Jahres auf diese Folge gefreut, denn das ist das erste Mal, dass ich meinen, wie sagt man dazu, Namensvetter im Podcast habe. Denn mein heutiger Gast ist mir aus dem Nürnberger Raum zugeschaltet und hat mit PS Custom Drums seine eigene Unternehmensvision ins Leben gerufen und baut seit 3 Jahren etwa seine eigenen Trommeln und Drumsets, mittlerweile sogar Becken und Percussion, und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Mein heutiger Gast, schön, dass du da bist, Philipp Schwab. Hi.
Hi Philipp, grüß dich.
Ja, schön, dass es klappt, Philipp. Wir waren ja letztes Wochenende tatsächlich, nachdem du die Akustika hinter dir hattest, nochmal in Nürnberg und wollten uns spontan treffen. Dann war es ja leider so, dass du, oder ja, glücklicherweise so, muss man auch sagen, dass du spontan aushelfen durftest beim Matthias Achatz und der Oktoberfestkapelle am chinesischen Turm in München.
Richtig.
Erzähl mal, bist du seitdem wieder gut daheim gelandet und wie war's?
Ja, bin natürlich gut gelandet, das ist klar, das ist immer das die Grundvoraussetzung, dass man wieder gut heimkommt, zur Familie auch. Es war super. Die Akustika erst einmal war super. Ich war ja von 200 Ausstellern der einzige Schlagzeughersteller und somit haben die Leute mir den Stand eingerannt. Ich konnte mich kaum retten. Das war genial, diese Resonanz von den Leuten einfach zu bekommen. War ein tolles Wochenende, anstrengend, aber sehr schön. Und eben auch am vergangenen Sonntag das Aushelfen beim Matthias Achatz im chinesischen Turm, wo ich jetzt sogar öfters hingehen darf oder muss. Ich darf sogar nämlich kommenden Sonntag gleich wieder hinfahren und aushelfen. Macht sehr viel Spaß. Ist einfach eine tolle Sache, die ich da machen darf. Und es freut mich natürlich, dass ich da dabei sein darf.
Mhm, ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also bei mir ist auch immer so, wenn ich mit Musikern mich zusammenfindet und einfach, das sind Leute, die man schon länger kennt oder einfach auch schätzen gelernt hat, dann freut man sich schon immer drauf, die dann wiederzusehen und gemeinsam Musik zu machen.
Das stimmt, ja.
Ja, und Musik machen ist das richtige Stichwort. Ich stelle ja, mittlerweile hat es fast schon Tradition, gern die Frage eingangs, wie denn meine Gäste überhaupt zur Musik kamen. Und genau diese Frage möchte ich auch dir stellen, Philipp. Erinnerst du dich noch dran, wie deine ersten Schritte mit der Musik waren? War das dann gleich das Schlagzeug oder wie fing das damals alles an bei dir?
Also ich kann mich leider nicht mehr ganz daran erinnern, wie es war, weil es hat damals schon angefangen, als ich circa 2 Jahre alt war. Meine Eltern haben es mir dann erzählt, da habe ich damals mit 2 Jahren schon auf den Töpfen rumgeklopft und auf Eimern und auf allem, was laut ist natürlich. Und da haben meine Eltern eben schon gemerkt, okay, das wird einfach ein Schlagzeuger. Das war auch gut so. Denn ich habe dann mit 8 Jahren bin ich in die Dingelsbühler Knabenkapelle gekommen. Da habe ich meine Eltern dann eben reingesteckt, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich dann mit kleiner Trommel angefangen. Das ist so der Standardablauf in der Dingelsbühler Knabenkapelle. Man fängt mit kleiner Trommel an, einfach um den Rhythmus alles zu bekommen. Und ich habe damals eben schon gemerkt, okay, ich bin einfach ein Schlagzeuger. Ich will das machen, ich habe da Bock drauf. Und so hat es dann begonnen in der Knabenkapelle. Hatte dann separat noch Einzelunterricht, Privatunterricht bei mehreren Lehrern eben und habe das dann immer weiter ausgebaut, ja, und war dann 10 Jahre in der Knabenkapelle dabei, musste dann mit 18 Jahren ausscheiden, da ist man einfach dann zu alt, ist man kein Knabe mehr. Und habe aber zwischendurch dann auch in sämtlichen anderen Kapellen noch mit angefangen, zum Beispiel auch in der Stadtkapelle Dingelsbühl, dann in sämtlichen Kapellen in der Umgebung, die Blasmusik Illenschwang, in Blaskapelle Frankenhofen und wie sie alle heißen bei mir in der Gegend. Und so hat es dann einfach Stück für Stück weiter begonnen und ging seinen Lauf.
Ja, das ist interessant. Das heißt, du warst auch auf der Ostalb dann aktiv, weil Frankenhofen ist ja, glaube ich, so gerade der Ausläufer, gell?
Ja, ich bin ja mit Dingelsbühl auch schon ziemlich an der Grenze nach Baden-Württemberg. Also bin da so der ein halber Schwabe. Ich heiße nicht nur Schwabe mit Nachnamen, ich bin auch ein halber Schwabe, so in der Art. Und da komme ich natürlich überall ein bisschen hin, ja.
Und überall ein bisschen hinkommen. Ich denke, das macht auch den Reiz aus beim Schlagzeugspielen generell. Diese unglaubliche Vielseitigkeit, wie du schon gesagt hast. Man kann im Musikverein spielen oder ja in der Blaskapelle, wie beim Matthias Achers zum Beispiel, in der Siebener Besetzung oder man kann in der Jazzband spielen, in einem symphonischen Orchester oder auch, klar, im symphonischen Blasorchester, um genau zu sein.
Genau, ja. Richtig, ja.
Ist das auch so, das, was dir am meisten Spaß macht, oder hast du einfach die Freude am Rhythmus? Was treibt dich an beim Schlagzeugspielen?
Also ich habe eigentlich generell einfach Bock, Schlagzeug zu spielen. Also natürlich die ganze Vielfalt, ja, ist klar, von Blasmusik über Rock, Metal, Symphonisches, alles, es macht einfach Spaß, das zu spielen. Die unterschiedlichen Rhythmen und Sachen, das ist genial.
Ja, also mir geht's genauso. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du so einen Gedanken auch mal hattest, vielleicht sogar nicht, aber du kennst die Tragerei, das ganze Equipment, was man braucht. Man hat dann ab und zu seine Kniffe und guckt, dass man sich mal ein Stativ oder so einspart.
Ja.
Aber dennoch ist da ganz viel Organisationsaufwand mit verbunden. Und ich muss ehrlich sein, manchmal hatte ich den Gedanken, ja, was wäre, wenn ich jetzt Posaune oder Flöte gelernt hätte? Und dann denke ich aber 2 Sekunden später schon wieder, nee, das wäre es dann auch nicht wert, weil ja, Schlagzeug lässt sich einfach nicht ersetzen.
Das ist so, ja, das ist so. Den Gedanken hatte ich auch schon öfters. Ich habe schon ganz oft gesagt, ich werde jetzt Dirigent, dann nehme ich meinen Dirigentenstab mit und alles andere ist mir egal. Natürlich ist Schlagzeug immer mit Aufwand verbunden. Ich bin auch grundsätzlich eine halbe Stunde vorm Auftritt da, weil ich einfach aufbauen muss und alles. Aber mittlerweile sage ich mir, das ist mir eigentlich egal. Ich habe so Bock, das Schlagzeug zu spielen. Ich will gar nichts anderes mehr machen.
Ja, genau. Und diese Zeit braucht es dann einfach auch, um entspannt in den Auftritt zu gehen. Dann macht es auch mehr Spaß.
Genau.
Und mir geht's dann auch so, sobald man dann spielt und einfach auch den Klang erlebt und in den Klang eintaucht, dann, ja, ist man so eins mit der Musik, eins mit dem Rhythmus, und richtig cool ist es auch, wenn dann im Ensemble oder in einem Orchester der Rhythmus richtig ineinander greift und man merkt, wie alles, ja, zusammengeschweißt wird.
Genau.
Durch den Takt und durch die Akzente und den gemeinsamen Rhythmus.
Das stimmt. Ich sage auch immer, das Schlagzeug ist eigentlich die Wirbelsäule von dem ganzen Orchester oder von der Kapelle. Ohne Schlagzeug geht's einfach nicht.
Mhm.
Schlagzeug ist einfach der ausschlaggebende Taktgeber und Akzentsetzer und sonst was. Also man braucht's einfach, und das ist eben das Geniale, dass man eigentlich, auch wenn wir viele Leute sind in der Kapelle, sage ich jetzt mal, aber trotzdem kommt's auf den Schlagzeuger drauf an. Wenn der Schlagzeuger schlecht ist, kann die Kapelle so gut spielen, wie sie will. Wenn der Schlagzeuger ist, sage ich jetzt mal, blödsinn verkackt, ja, dann ist es vorbei. Und diese Herausforderung einfach, das macht schon Spaß.
Ja, da geht ganz viel mit Verantwortung mit einher, mit dieser Schlagzeugeraufgabe. Und man merkt auch dann, wie du schon sagst, der Schlagzeuger kann ungemein viel ausrichten. Er kann Antreiber sein, kann dynamisch regulieren, kann aber auch mal, so war es bei mir, als ich noch klein war, im Walzer hinten dranhängen und die Posaunen nerven. Und genau. Genau so wächst man mit seinen Erfahrungen und wird sich auch der Wichtigkeit von einem stabilen Tempo, von vorbildlicher Dynamik, nenne ich es mal, bewusst und kann das dann aktiv einbringen. Ja.
Genau, ja.
Ja, Philipp, je mehr Schlagzeug man spielt, desto mehr ist man mit Klängen in Kontakt, mit Becken, mit Bassdrum. Wobei Becken, du kennst es ja, der Schlagzeuger sucht sein Leben lang nach dem richtigen Becken, wenn man mal so das ein bisschen übertrieben sagt. Da gibt's ja auch so Anekdoten.
Ja, ja.
Und man ist auch in Kontakt mit der Snare Drum. Du hast gerade die Wirbelsäule erwähnt, der Schlagzeuger ist die Wirbelsäule eines Orchesters, eines Ensembles. Ich habe heute gelesen, die Snare Drum sei das Herzstück eines jeden Schlagzeugs, und das kann ich so zweifelsohne bestätigen. Denn zum einen lernen wir die ganzen Basics auf der Snare Drum. Klar, die Rhythmen lassen sich dann am Drumset noch entsprechend orchestrieren und abwandeln. Aber ein Schlagzeug definiert sich auch ein Stück weit durch einen Snare-Drum-Klang. Wir haben jetzt zum Beispiel bei der Blasmusik die Snare-Drum, die eher ein bisschen, ja, knackiger klingt und mittel- bis hoch gestimmt ist. Wohingegen in der Rockmusik Snare-Drums mit viel Volumen, mit 6,5 bis 8 Zoll Tiefe zum Teil verwendet werden, die tief klingen und etwas dumpf mit mehr Punch. Und mit der Snare Drum fing ja auch alles an bei PS Custom Drums.
Genau, richtig.
Was war damals der entscheidende Impuls für dich zu sagen, hey, ich baue mir selber eine kleine Trommel?
Also es, erstmal, ich kann das genauso unterstreichen, wie du es gesagt hast, die Snare Drum ist das Herzstück des Schlagzeugs. Bei mir hat es eben so angefangen, gerade in der Blasmusik, ich bin ja schon seit Anfang eigentlich in der Blasmusikszene drin, aber erst so seit 7, 8 Jahren so richtig tief in der Blasmusikszene. Und da hat sich bei mir schnell rausgestellt, okay, die Standard-Snare-Drums, die ich mir gekauft habe, Stück für Stück und wieder verkauft, weil man probiert ja immer aus und dann passt es doch wieder nicht und bis man da auch mal das Richtige findet. Da habe ich mir auch überlegt, okay, ich muss was anderes, auf was anderes gehen. Ich muss jetzt mal schauen, was kann ich machen, wo kriege ich den Klang her, den ich brauche, den ich will. Und bin zwangsläufig über einen Kumpel von mir natürlich auf die Innsbrucker Böhmische gestoßen, mhm, über Norbert Rabanzer, der ja eine Aural spielt. Mhm. Und habe mir gedacht, wow, cool, die schaut cool aus, die klingt gut, so eine will ich auch. Mhm. Und so hat's dann eigentlich begonnen, ja. Dann habe ich mich mit dem Landauer Markus in Verbindung gesetzt, der ist ja bei Zell am See da unten. Hab extra meinen Urlaub mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, extra dorthin verlegt, dass ich mir da so eine Trommel kaufen kann. Und so war's dann auch. Ich habe mir eben vom Markus eine gekauft, eigentlich eine Standardtrommel, die er so hatte, einfach um erstmal auszuprobieren. Hab mir das dann auch von ihm alles zeigen lassen, wie er das so macht. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, hey, pass auf, ich bin gelernter Zimmerermeister, ich kann mit Holz umgehen, ich kenne mich da ein bisschen aus, das bringe ich auch zusammen. Und dann hat's einfach so schon so Klick irgendwie gemacht im Kopf und ich dachte mir, also ich probiere das irgendwann selber aus, solche Trommeln zu bauen. Einfach um diesen Sound, den ich da eben erreichen will, diesen warmen, doch trotzdem knackigen und genauen Sound rauszubekommen. Und dann hat's 2020, während Corona, keine Auftritte, nix, also hatten wir Zeit, habe ich dann die Zeit genutzt eben, habe mir eine kleine Werkstatt eingerichtet und habe angefangen, die Dinger zu bauen. Mhm. Ich habe natürlich vorher schon extrem viel immer gerechnet und den Kopf gemacht, wie muss ich das bauen und so weiter. Also ganz lange den Kopf zerbrochen, bestimmt 1,5, 2 Jahre lang, hatte aber nie die Zeit, das umzusetzen auch. Und dann, wie gesagt, während Corona hat die Werkstatt eingerichtet, und einfach mal das Ganze, was ich mit dem Kopf zusammengebastelt habe, einfach da mal probiert. Ich bin nämlich auch so der Typ, erst mal probieren und dann schauen wir mal weiter. Und ja. Das war dann so, ja, mein Erfolg in dem Sinn.
Ja, und diese umfangreiche Planung, die braucht's auch. Denn an dieser Stelle müssen wir mal betonen, dass du deine Trommeln ja ganz anders baust, als die es normalerweise im Musikgeschäft zu kaufen gibt. Denn die auf Masse produzierten Trommeln, da bestehen ja die Kessel aus, ja, Venier, also Sperrholzfurnier.
Genau.
Die dann kreuzverleimt werden, um eigentlich, ja, für die Stabilität und für die Beständigkeit des Kessels zu sorgen. Du hingegen baust die auf eine andere Weise. Welche Technik wendest du an, Philipp? Und wo liegt darin vielleicht sogar der Vorteil im Vergleich zu den Kesseln von der Stange?
Genau, also ich baue ja meine Kessel in der sogenannten Fassbauweise, was man sich ja vorstellen kann wie so ein Weinfass oder ein Bierfass, so ein altes aus Holz. Ich habe die einzelnen Dauben, die ich aus Vollholz zusammenleim und eben dann rund fräse. Hat meines Erachtens den großen Vorteil, der Sound von der Trommel, der geht durch die Holzfaser entsprechend durch und das auch in Längsrichtung, weil die Holzfaserung, also die Fasern vom Holz, sind, wenn die Trommel steht, senkrecht nach unten. Somit meine ich auch, dass der Sound einfach viel besser durch das ganze Holz durchgehen kann. Somit schwingt der Kessel ganz anders mit. Und somit kann ich eben diesen ganz anderen Sound auch etwa erreichen. So eine typische Standard-Snare mit diesem mehrschichtverleimten Furnier, ja, kann halt einfach nicht so schwingen, weil es ja auch einen gewissen Leimanteil mehr drin hat als diesen Holzanteil. Und das ist, glaube ich, auch das kleine Geheimnis, was diese Trommeln auch ausmacht. Diese Bauweise, einfach bekomme ich diesen sauberen, warmen Holzton raus.
Mhm. Ja, und jetzt, wo du sagst, Fassbauweise, es gibt ja tatsächlich auch Custom Drums Bauer, die das Ganze wortwörtlich nehmen. Denn, ich muss ehrlich sagen, mein erster Berührungspunkt mit Custom Drums war nicht in Bayern oder auch nicht bei Aural, sondern beim Boris Rikscher von den Midmill Drums, quasi Mittelmühle übersetzt, denn der Boris fertigt seine Trommeln auch in einer alten Mühle. Und der hat tatsächlich mal eine Trommel aus einem alten Weinfass gefertigt. Und das hat anscheinend laut dem Herbert Rösch, heißt er glaube, dem ehemaligen Drummer von den Heavytones, auch dann im Studio nach Wein gerochen. Also
ja.
Da hat dann die Musik noch eine ganz andere olfaktorische Dimension erreicht, wenn man so sagen darf.
Das stimmt, ja.
Und zum Thema Holz generell, gibt's da eine Lieblingssorte, wo du sagst, hey, die lässt sich besonders gut verarbeiten, vielleicht sogar Ahorn oder Buche, eine Holzsorte, die beim Schwingen besonders die mittleren und tiefen Lagen vielleicht betont?
Ja, ich sag mal so, ich bin ja immer wieder am Probieren, weil es gibt ja so viele verschiedene Hölzer, die man dazu nehmen kann. Ich kann es jetzt mal verallgemeinern, im Großen und Ganzen nehme ich hauptsächlich Harthölzer her, auch sehr viele Edelhölzer. Edelhölzer aus dem Grund, weil meine Kunden das einfach haben wollen. Was speziell ist natürlich, ist eine spezielle Trommel, also wollen die meisten Kunden auch spezielle Hölzer haben. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das Holz auch herzubekommen, dann entsprechend, wenn es ganz außergewöhnlich ist. Und Thema Nachhaltigkeit muss ich auch ansprechen, will ich auch eigentlich ein bisschen darauf achten, dass ich doch etwas heimische Hölzer benutze.
Ah, okay.
Deswegen nehme ich eigentlich hauptsächlich mehr Birnenholz, Apfelholz, sowas in die Richtung habe ich ganz viel. Sogar Zwetschge habe ich schon verbaut. Oder auch einfach eine ganz normale Eiche. Also da muss ich sagen, das sind eigentlich so meine Lieblingshölzer aktuell.
Ja, voll gut.
Einfach aus dem Aspekt, ja, es ist nachhaltig, es ist teilweise sogar aus dem Nachbargarten hergebrachtes Holz. Wenn ich sehe, mein Nachbar fällt das Holz oder mit der Baum kommt weg, bin ich sofort vor Ort und sage, was machst du mit dem Stamm, her damit. Auf sowas will ich eben ein bisschen achten. Geht natürlich nicht immer, weil einfach ich ja doch komplett auf Kundenwunsch baue und der Kunde dann manchmal doch was anderes haben will. Aber ich bin da auch experimentierfreudig. Und muss aber sagen, vom Klang her habe ich eben auch die Birne, muss ich sagen, ist da genial, lässt sich super verarbeiten, hat eine richtig schöne Optik, schöne weiche Optik, kann man dann eigentlich sagen, und hat diesen warmen bis mittelhohen Klang einfach, den ich zum Beispiel mit einer Birke, die einfach auch viel leichter ist und viel weicher, nicht so erreichen kann, weil die hat, da schwingt der Kessel schon wieder so arg mit, weil die so leicht ist, dass eben der Ton verschwindet. Also ist fast wie wenn man auf einen Eimer draufhaut.
Ja.
Und grundsätzlich kann man eigentlich sagen, je härter das Holz ist und je dichter das Holz ist, desto besser lässt sich's für so eine Snare Drum verarbeiten und auch vom Klang her hernehmen. Da bekomme ich einfach diese feinen Obertöne auch raus. Und muss man echt sagen, das ist so die bessere Auswahl für so eine Snare.
Das finde ich jetzt zum einen amüsant, das scheint sich echt durch die ganzen Zimmerer und Handwerksleute da hinweg durchzuziehen, dass alle immer auf, in Anführungszeichen, Holzjagd sind und nach dem nächstbesten Stück Ausschau halten.
Ja.
Und ja, das finde ich cool. Ich meine, das scheint dann auch deine Motivation zu sein, immer was Neues auszuprobieren.
Auf jeden Fall, ja.
Und am Ende des Tages dann zu sehen, dass aus dem Birnenholz jetzt ein Instrument geworden ist oder ein Teil vom Instrument, ja.
Genau, das ist echt klasse.
Da würde ich jetzt gleich noch ein bisschen ins Fachspezifische gehen, Philipp. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Birnenholz hernehmen und wir sagen, okay, das ist ein schwereres Holz, trotzdem mit Obertönen, mal angenommen, wir bauen daraus eine Trommel, 14 Zoll im Durchmesser, 6,5 in der Tiefe, würdest du dann sagen, dass diese Trommel primär für die leichteren Stilistiken wie Blasmusik oder Jazz geeignet wäre? Oder lässt sich dann selbst auf so einer Trommel auch mal einen Rock spielen oder einen Hardrock?
Grundsätzlich kommt es dann entsprechend auch noch auf die Bauweise drauf an. Ich kann theoretisch jedes Holz nehmen für jede Stilrichtung. Ich muss es nur entsprechend bearbeiten, dass es dann eben so klingt, wie ich das will. Aber ich sage mal so, ich kann die Birne wirklich hernehmen und sagen, ich kann die wirklich für Metal oder Rock nehmen, aber auch eben für Blasmusik. Und das sind dann ein paar kleine feine Unterschiede am Kessel, die ich als Betriebsgeheimnis bezeichne jetzt mal. Ja, es gibt eben so Feinheiten, wo ich da ein bisschen was ändern kann, dass sie eben so klingt, wie der Kunde das will. Und diese Kniffe habe ich mir jetzt eben auch aus Erfahrung raus erarbeitet. Und ja, wie gesagt, also man kann wirklich jedes Holz für jedes Zielrichtung eigentlich hernehmen.
Ja, vielleicht können wir es irgendwie allgemein formulieren. Ich glaube, über die Kesselstärke kann man einiges machen und vielleicht sogar über die Gratung dann auch, oder? Je nachdem.
Genau. Die zwei Faktoren kann man hauptsächlich mal hernehmen. Mit denen kann man eben ganz viel variieren und da kriegt man dann die entsprechenden Töne raus, die man haben will.
Jetzt auch noch zum Thema Trommelzusammensetzung, Materialauswahl. Konntest du einen Unterschied zwischen vielleicht sogar, ja, um es vergleichbar zu machen, einer Trommel in Fassbauweise mit Metallspannböckchen und deiner Trommel mit dem Holzspannböckchen und dem Holzspannreifen feststellen?
Ja, das kann man sogar sehr genau feststellen. Durch diese ganzen Metallanbauteile, sage ich jetzt einmal, die Spannböckchen und Hubs aus Metall, macht es die Trommel erst schon mal schwerer. Mhm. Und es macht sie einfach diesen metallischen Klang, macht es eben aus. Man hört sofort, wenn man draufschlägt, okay, da sind diese metallischen Obertöne mit dabei. Und wenn ich jetzt alles aus Holz baue, wie bei mir, eben die Spannböcke aus Holz und die Hubs auch aus Holz, macht es eben diesen weichen, warmen Klang aus. Ich habe diesen metallischen Oberton nicht mehr drin. Und das macht's eben, finde ich, für die Blasmusik speziell noch besser, weil man einfach einen warmen Ton, der sich mit den warmen Tönen von Flügelhorn, Bariton, Tenor und Tuba und alles vermischt. Mhm. Und nicht eben dieses knallige, scheppernde, metallische mit reinbringt.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, da habe ich auch schon einiges ausprobiert, vielleicht sogar bei den Becken noch mehr, aber lass uns mal bei der kleinen Trommel bleiben. Am Anfang hatte ich auch so eine Sonor Performer Snare, vielleicht kennst du die Baureihe noch aus der 80er Jahre,
ja.
Mit so Innendämpfer im Einsatz, weil ich fand eigentlich die helle Klangfarbe immer ganz schön, das ist ein Stahlkessel und die konnte man dann aber auch in der mittleren Stimmung gut spielen, hat sich gut eingefügt und dann verschleißbedingt habe ich sie quasi in Rente gesetzt. Wir konnten dann die Snare-Abhebung, wo ein Niet gebrochen war, noch reparieren. Bei meiner Freundin im Geschäft hat es jemand gemacht. Und auch mittlerweile spiele ich da auch eine Sensitone. Und selbst da muss man ein bisschen gucken mit der Stimmung, dass es nicht zu viel Nachhall gibt. Sollte ja kurz und prägnant sein, der Schlag. Und es ist aber allein durch das unterschiedliche Material schon tiefer in der Lage. Da kommen jetzt die mittleren und tiefen Frequenzbestandteile noch besser durch, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Das heißt, die Materialauswahl macht ganz viel aus, aber auch die Anbauteile, die Spannböckchen und der Spannreifen oder Hub, wie man sagt.
Genau.
Da würde mich jetzt interessieren beim Spannreifen. Da denkt man ja erstmal, okay, wenn ich da jetzt Rimshots mache, was passiert denn da? Ist das überhaupt langlebig? Aber ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, Philipp, dass das durch die anisotrope Materialeigenschaft vom Holz kommt.
Genau, also grundsätzlich, die Holzhubs halten natürlich nicht so lange wie jetzt die Gusshubs, die mit 3 mm stark sind. Das ist ganz klar. Aber ich baue meine Hubs mittlerweile so, ich habe die auch mehrschichtig verleimt, also genau genommen in 5 Lagen. Und das Holz auch in Querrichtung. Das heißt, ich hau also eigentlich auf die Fasern des Holzes drauf und so entstehen zwar kleine Macken, was ja auch ganz normal ist, passiert ja bei Metall genauso, wenn man zu oft drauf haut. In dem Fall natürlich ein bisschen tiefer, kann sein, je nachdem wie stark man drauf haut, wie oft man Rimshots macht. Mhm. Und irgendwann fängt das natürlich an, ein bisschen zu spreiseln. Was ganz normal ist, wie das Stick ein Verschleißteil ist, wenn ich aufs Becken hau, irgendwann fallen die Spreisel weg und irgendwann zerreißt sie. So passiert es halt mit diesen Holzhubs auch. Aber dennoch muss ich sagen, ich habe jetzt eine Snare da, die habe ich jetzt schon über 2 Jahre und habe da, glaube ich, schon 200 oder 250 Gigs drauf gespielt. Auch teilweise extrem mit Absicht viel Rimshots, einfach um zu testen auch. Da löst sich jetzt natürlich langsam das Holz. Habe mir auch schon beim Auftritt den ein oder anderen Spreisel reingezogen in den Finger. Das war dann auch ein bisschen blöd, aber es passiert halt einfach.
Ja.
Aber ich sag mal so, den kann ich wieder bearbeiten, ich kann es wieder ein bisschen abfräsen oder abschleifen und dann ist das Ding wieder so gut wie neu.
Mhm.
Und somit hält dieser Hub, ich sag mal, wenn man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Rimshots macht, hält er Minimum 5 bis 8 Jahre.
Mhm.
Und selbst dann ist auch ein Metallreifen manchmal sogar verbogen oder sonst was, oder hat man es immer runtergeschmissen, keine Ahnung. Ich finde, es macht natürlich einen kleinen Unterschied aus, aber doch nicht diesen gewaltigen, wie man am Anfang denkt, okay, Holz, wow, das hält auch gar nicht so lang. Aber es hält erstaunlich gut und extrem viel aus. Und was ich auch schon festgestellt habe, man muss bei meinen Trommeln auch gar nicht so die Rimshots machen. Es langt eigentlich, wenn man da einen knalligen, sauberen, stärkeren Schlag aufs Fell einfach macht, und das klingt schon fast wie Rimshot teilweise.
Echt? Okay.
Das ist eben das Schöne bei meinen Trommeln, weil die doch so auch so knackig und prägnant sind, und da muss ich gar nicht viel Rimshots machen.
Das heißt knackig und prägnant, aber nicht zu aufdringlich.
Genau. Und trotzdem diesen warmen Unterton eben noch hab. Das ist eben das Geniale bei den Trommeln. Ich hab, wie du schon sagst, dieses prägnante, knackige, aber trotzdem einen warmen Holzton dabei. Und diese Mischung zusammen, die ist genial. Also meine ganzen Kunden, die ich bis jetzt hatte, die wollen nichts anderes mehr spielen. Und das bestätigt es ja dann doch ein bisschen.
Auf jeden Fall, ja. Bis es dazu kam, da muss es ja auch einiges an Einsatz geben. Man muss Hindernisse überwinden, man muss erstmal bekannt werden. Und da hast du ja schon einige, ja, muss ich sagen, sehr eindrucksvolle Referenzen. Zum einen, ich glaube, hast du sogar eine Trommel für die Nürnberger Staatstheater gemacht.
Genau, fürs Staatstheater Nürnberg habe ich jetzt einen Prototyp mit dem Schlagzeug Christian ein bisschen zusammen entwickelt. Aktuell ist es noch der Prototyp, ich habe aber das Originale jetzt schon, auch die Originale jetzt gebaut. Ist jetzt aber noch alles in Arbeit und Tuning-Phase und sonst was mit Christian in Kontakt. Es dauert noch ein bisschen, bis die auf den Markt kommt, aber wir sind nah dran. Unter anderem habe ich auch in der Blasmusik-Szene mittlerweile bekannte Leute. Da zählen jetzt unter anderem der Andi Leitner dazu, den kennt man eigentlich, den Drummer with Passion. Den verrückten Vogel, sag ich jetzt einmal. Ist nicht nur ein Kunde von mir, auch mittlerweile ein guter Freund. Wir sind auch stetig in Kontakt.
Ja.
Dann habe ich noch Andreas Hofer von Black Express oder ehemals Wilfried Rösch, ist ein Kunde von mir oder auch quasi auch mein Endorser mit. Der hat von mir ein komplettes Set bekommen. Und sämtliche Bekannte klingeln mittlerweile an, muss man schon fast sagen. Also es hat sich schon echt gut rumgesprochen, das Ganze.
Ja, und weißt du noch, wie es dazu kam? War das einfach über Mund-zu-Mund-Propaganda oder bist du auch gezielt auf Leute dann zugegangen, um mal deine Produkte zu präsentieren?
Also, angefangen hat es damit eben. Mein Kumpel, der Tobias Hauenstein, ist jetzt auch kein Unbekannter in der Szene. Er kennt die ganzen Spieler von der Egerländer, weil er teilweise mit ihnen studiert hat bei der Bundeswehr. Und der hat einmal, ich habe mit ihm auch eine Sinderbesetzung zusammen, und der hat mich erstens auf die Idee mit Auralia gebracht und dann hat er noch gesagt, pass auf, ich kenne da einen Hofer, Andi, den schicke ich mal zu dir, der sollte das mal anschauen und sollte es einfach mal spielen. Und so hat's dann so ging eigentlich der Stein dann ins Rollen, ja. Andi ist dann vorbeikommen, hat probiert, das hat von Anfang eigentlich gesagt, ja, so eine Holztrommel steht da eigentlich gar nicht drauf. Er findet seine, er hat eine Starkeisnähe da noch gehabt. Er findet die eigentlich klasse und Holz, ja, ist nicht so seins. Ja gut, dann hat er die ersten Trommeln von mir gespielt, dann hat er sich doch doch umgeändert und sagt, ja, ist doch richtig cool, also da können wir doch was machen. Und so hat es dann richtig angefangen, da haben wir uns auch zusammengesetzt, was können wir machen, was kann ich ihm bauen, wie will das haben vom Klang her. Und so ist dann auch schon die ganze Sache entstanden, dass ich eben auf Kundenwunsch baue. Weil ich dann eben gemerkt habe, okay, der Andi, der will jetzt den Ton ein bisschen so, der will den Klang so, der will das Fell drauf, er will, ja, ganz viele Faktoren einfach, die wir da zusammen entwickelt haben. Und dann habe ich ihm einfach seine erste Snare so gebaut, wie sie wollte. Natürlich mit 3, 4, 5 Fehlversuchen in dem Sinn vorher, aber das gehört einfach auch dazu am Anfang, weil ich ja selber noch nicht genau wusste, wie muss ich das alles machen. Ich musste auch schon mal die Erfahrung sammeln. Und als er dann sein erstes Snare hatte und begeistert war, wollte er dann gleich drauf noch eine Bassdrum.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Bassdrum, das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich stehe auf Herausforderungen, mir gefällt es. Und ich will alles irgendwie wissen und ausprobieren. Und habe ihm einfach noch eine Bassdrum dazu gebaut. Und so ging das dann los. Dann hat er Andi Hofer das gespielt. Ja, dann kam auf dem ersten Auftritt einer auf ihn zu. Ja, hey, du geile Trommel, wo schon die her? Und dann ging es immer weiter. Ja, die habe ich vom Philipp, da ruft den an, da hast du die Nummer und so weiter. Und zwar hat sich das immer weiter rumgesprochen. Es war wirklich wie so ein Schneeballsystem. Die Leute sind aufmerksam geworden. Und dann hat der wieder eine gehabt, dann hat auf einmal der eine gehabt und dann kam der an. Und dann auf einmal haben sie innerhalb von glaube einem halben Jahr oder so, haben sich eben 3-4 bekannte Schlagzeuger gemeldet, die dann wirklich eine Snare-Drum von mir haben wollten. Mhm. Und da war ich dann irgendwie schon erstmal geflasht und schockiert, wie das jetzt auf einmal so schnell explodieren konnte. Aber das ging rein durch die Mundpropaganda. Also ich habe echt keine Werbung gemacht, bin eigentlich so auf niemanden zugegangen. Ich habe mir gedacht, ich lasse es einfach mal so laufen und schau mal, was passiert. Und dass es dann solche Ausmaße annimmt, hätte ich natürlich auch nicht gedacht.
Und jetzt mittlerweile kommen deine Trommeln nicht nur ins Festzelt, sondern auch in die Konzertsäle.
Genau.
Und da würde mich interessieren, wo da die Unterschiede sind in der Bauweise, denn oder vielleicht im Klang generell, weil ich könnte jetzt spontan nur ansatzweise die Unterschiede beschreiben, vielleicht eine andere, feinere Ansprache bei einer Konzertsnare. Gib uns da bitte mal Einblicke, vielleicht auch für diejenigen, die eventuell Interesse hätten an einer maßgeschneiderten Trommel, aber die Klangvorstellung vielleicht nicht so ganz beschreiben können.
Genau, also eigentlich grundsätzlich vom Prinzip ist die Bauweise fast die gleiche wie jetzt bei einer Blasmusiktrommel. Was der große Unterschied ist, ich habe bei einer Blasmusiksnare bin ich so bei einem Bass von 14 Zoll im Durchmesser und sogar 5,5 oder 6 immer in der Tiefe. Mhm. Bei dieser Konzerttrommel, bei der symphonischen, bin ich jetzt auf ein Maß von 14 Zoll Durchmesser und 8 Zoll in der Tiefe gegangen. Mhm. Einfach um dem Ganzen mehr Volumen zu geben. Und man muss ja sehen, der Solist teilweise muss ja durch dieses ganze Orchester von teilweise 100 Leuten muss ja durchkommen. Mhm. Deswegen haben wir einfach auch eine Trommel gebraucht, die einfach ein bisschen mehr Volumen herbringt. Das haben wir eben durch diese 8 Zoll Tiefe erreicht. Die grundsätzliche Bauart ist aber fast exakt gleich wie zur Blasmusiktrommel. Also ich bekomme auch mit der Gratung alles fast so hin wie bei der Blasmusiktrommel, habe auch die extrem feine Ansprache, die ich bei beiden Trommeln habe, bei der Blasmusiktrommel und bei der Sinfonischen jetzt, was bei der Sinfonischen natürlich fast noch ein bisschen wichtiger ist, weil sie doch sehr viele Pianissimo-Stellen auch haben,
ja,
wo sie eigentlich schon fast am Rand spielen.
Aber macht er das dann bei der Sinfonischen nicht auch dann verstärkt durch den Snare-Teppich, dass die schneller anspricht, die Snare?
Auch, ja. Da kommt es eben auch auf den Teppich drauf an, was man drauf macht. Da haben wir auch schon ganz viel probiert, der Whistle Christian und ich, weil dieser normale Snare-Teppich, den man auf der normalen Standard-Snare drauf hat, der ist eigentlich nichts, weil der zu viel auch verschwimmt und nachscheppert in dem Sinn. Deswegen geht man ja bei der Sinfonischen oft auf diese Saiten, also teilweise ja auf Gitarrenseiten sogar. Oh, okay. Und es gibt ja von Hannerbach diese Dresdner Typ-Saiten, die sind auch mit Nylon-Drähte mit einem kleinen Draht umwickelt. Auf solche sind wir jetzt auch gegangen, einfach um diesen präzisen, knackigen, feinen Sound herzubekommen, der dann nicht, wie gesagt, schon mehr so mitschwimmt, sondern der wirklich exakt fein auf jeden Schlag abgestimmt ist.
Mhm. Ja. Ja, ich musste gerade spontan an den Bolero denken, wo der kleine Trommler am Anfang auch eben Piano, Pianissimo erstmal seinen Dreivierteltakt runterspielt und dessen aber über die 15 Minuten hinweg sukzessive steigert und am Ende muss ja der Rhythmus trotzdem noch durch die Tutti-Besetzung durchkommen.
Richtig, ja. Das ist ganz gut, das stimmt, ja.
Ja, und Philipp, jetzt hast du ja schon ganz viele Trommeln gespielt, gefertigt, auch vielleicht sogar analysiert. Ich nehme an, du würdest jetzt auch keine mehr von der Stange kaufen.
Nee, definitiv nicht, nein.
Und du weißt mittlerweile, worauf es ankommt, vielleicht sogar auch beim Feintuning. Also es gibt ja zum Beispiel ganz prominente Fehler beim Stimmen, zum Beispiel, dass man das Resonanzfell sträflich vernachlässigt. Wo sind denn aus deiner Sicht so die Dinge, wo man ansetzen kann, um den Snare-Drum-Klang generell unabhängig von der Bauart oder vom Material verbessern zu können?
Also wie du schon sagst, ganz wichtig ist generell das Fell. Die Auswahl vom Fell kommt ja darauf an, in welche Zielrichtung will ich gehen. Es gibt ja so viele verschiedene Fälle, da kommst du auch nie auch zu am Ende, bis du mal das Richtige gefunden hast. Aber wie auch schon gesagt hast, das Resonanzfell ist extrem wichtig. Habe ich jetzt auch schon festgestellt, das Resonanzfell, wenn man das vernachlässigt, wenn es zu locker ist oder wenn es zu straff ist, da kannst du so viel kaputt machen. Mhm. Und jetzt auf meine Trommel bezogen, ich spanne meine Trommel eher straffer, um einfach einen besseren Rebound und eine bessere Resonanz zu bekommen. Auch das Resonanzfeld wird ziemlich straff eigentlich gespannt. Grundsätzlich muss ich sagen, spanne ich alle Trommeln eigentlich ziemlich straff. Auch die Standardtrommeln, die ich teilweise dann auch noch daheim rumliegen habe. Einfach um das Spielgefühl besser herzubekommen. Ich bin eher der Typ, ich bin das gewohnt. Bei mir muss es einfach härter sein, das Fell. Ich habe auch ganz oft mal auf weichen Trommeln gespielt, oder wenn man mal wo aushilft und da steht ein Schlagzeug und dann denkt man sich, ja cool, brauche ich nichts mitbringen, und haust auf die Trommel drauf und das Fell ist gespannt wie, ja, wie eine Lederhaut irgendwo, wo einfach drüber liegt, und dann passiert gar nichts, und das kann ich überhaupt nicht. Es muss einfach eine gewisse Resonanz vom Fell zurückkommen, und da ist natürlich wieder jeder auf sich selber ein bisschen gestellt, weil jeder natürlich anders tickt und einen anderen Stick benutzt oder sonst was. Da muss man extrem viel ausprobieren. Und das habe ich eben auch gemacht. Ich habe extrem viel probiert und getestet, mal straff, mal ein bisschen lockerer. Und für mich war es wirklich diese härtere Spannung vom Feld, das höhere Tuning einfach besser. Vom Gefühl her schon allein und vom Klang her auch einfach.
Ja, ich denke, Fellpflege ist jetzt nicht nur für die Katzen wichtig, sondern auch für die kleine Trommel.
Ja, das stimmt.
Du kennst ja, wir haben beide Musikfahren angefangen, wenn man dann zu Gastauftritten kam und dann, ich habe gerade dieses Bild im Kopf von der Snare Drum, wo das Tempo drauf liegt mit einem Stück Klebeband.
Oh Gott, ich hasse es.
Ja, genau.
Das geht gar nicht, das hasse ich auch wie die Pest. Da graust mir schon, wenn ich das sehe. Ich reiße das immer sofort runter, weil und schaue, dass ich die Trommel irgendwie hinbekomme. Das geht überhaupt nicht. Also, man kann eine Trommel wirklich verhunzen. Und das ist so ein Thema mit dem Tempo. Da kannst du sie einfach echt verhunzen. Die Trommel kann so gut klingen. Und dann pappt einer so ein Ding drauf, am besten mit so einem richtig fetten Gaffer-Tape, wo auch schon richtig abbröckelt und sonst was. Ach, nee. Vergiss sowas.
Nee, das wollen wir echt nicht, und das tut der Trommel dann auch nicht gut.
Ja.
Ja, zum Thema Musikprojekte, verschiedene Genres. Philipp, würde ich gerne noch mit dir sprechen. Du bist ja nicht nur in der Blasmusik zu Hause, sondern auch in der sinfonischen Blasmusik und vermutlich auch in der Popularmusik. Wie handhabst du den Spagat zwischen den verschiedenen Stilistiken? Hast du eine Trommel für alles, die du dann minimal umstimmst, oder was würdest du jemandem empfehlen, der da einfach verschiedene Sparten bedient für seine kleine Trommel?
Also grundsätzlich kann man aus einer Trommel alles rausholen für jede Stilrichtung. Ich persönlich habe so, durch das, dass ich ja Gott sei Dank an der Quelle hocke und jemand kennt, der Schlagzeuge baut, habe ich mehrere Sets mittlerweile zur Verfügung und habe mir die alle ein bisschen so gebaut, wie ich sie brauche, eben für verschiedene Richtungen. Ich habe zum Beispiel ein Set extra für Jazz in die Richtung, dann habe ich ein Set für so Rock-Pop in die Richtung und dann eben die Blasmusik-Sets. Aber es ist eigentlich viel machbar mit dieser Blasmusik-Trommel, die ich da jetzt baue, mit der Blasmusik-Snare, kann ich auch sämtliche Stilrichtungen abgreifen. Natürlich ist jetzt da Heavy Metal, ja, geht auch, kann man machen, aber die wird wahrscheinlich nach 2 Gigs wird die hinüber sein, weil man da doch ein bisschen härter draufhaut. Das ist dann schon fast zu schade. Also, die wird es natürlich aushalten, um Gottes Willen, aber gerade mit diesen Holzhubs ist das eben nicht das Richtige, da muss man dann schon eben auf diese Gusshubs gehen, aber da ist es ja auch möglich, ich sage, komm, pass auf, ich hau die Holzhubs, mach die runter, wenn ich jetzt morgen weiß, okay, morgen muss ich Rock-Pop spielen, mache ich die Holzhubs runter, mache mir Gusshubs drauf, kann die entsprechend auch vielleicht sogar ein bisschen noch härter spannen und noch stimmiger, und dann kann ich da morgen den AC/DC oder Heavy-Metal Sound rausholen. Übermorgen spiele ich wieder Blasmusik, also mache ich mir wieder die Holzhubs drauf, kann sie wieder ein bisschen anders stimmen, dann kann am Teppich ein bisschen rumschrauben, den ein bisschen lockerer vielleicht stellen und schon kann ich wieder Blasmusik damit spielen. Also es gibt wirklich verschiedene Varianten, wo ich mit der Trommel hantieren kann. Es gibt natürlich auch entsprechende Abhebungen, die mit denen man auch die Stimmung verändern kann. Gibt es jetzt von DW zum Beispiel eine gute, die 3 Position, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verbaut. Die kann man auf locker, medium und high stellen, den Teppich, dass der Teppich mehr gespannt ist oder lockerer ist. Mit der Variante kann man zum Beispiel auch ganz viel machen. Wenn ich jetzt sage, okay, selbst in der Sinderbesetzung spiele ich jetzt ein Stück ganz typische Blasmusik, einen alten Titel von Ernst Mosch, wo die Snare eigentlich schön klingen muss. Dann das nächste Stück ist, keine Ahnung, Don't Stop Believin' oder sowas. wo es doch ein bisschen mehr zugeht, dann setze ich den Hebel um und schon habe ich eigentlich diesen strafferen Teppich-Sound, wo dann auch die Snare komplett anders klingt. Das sind auch so kleine Kniffe, wo man dann sagen kann, okay, will ich es im Minimal oder will ich es bloß ein bisschen verändern können, mache ich das auch bloß an dem Button oder an dem Strainer oder will ich dann wirklich konkret auf die Blasmusik-Trommel, brauche ich die Holzhubs oder will ich auf die Metal-Snare, dann gehe ich auf die Gusshubs und so kann ich dann eben diese verschiedenen Genres mit abgreifen. Und wie gesagt, das ist mit einer Trommel möglich. Natürlich sind der Trend geht zu zweit oder dritt näher, dass man einfach besser hantieren kann und dass ich mehr verkaufen kann, ist ja ganz logisch. Muss man ja auch drauf schauen. Nee, Spaß beiseite. Es geht in jede Richtung. Man kann alles machen mit einer Snare, wie gesagt, aber wenn man doch mehrere Zielhilfe macht, dann empfehle ich schon wirklich auch, dass man wirklich zwei oder drei Snares zur Verfügung hat, dass man wirklich komplett switchen kann und sich immer auf die eine konzentrieren kann auch.
Ja, denn auf Dauer ist das ja dann auch ein bisschen, also klar, wenn man es über den Snare-Teppich regulieren kann, umso besser, aber auf Dauer wäre es ja dann für die Stimmschrauben auch ein bisschen, ja,
ja,
eine zusätzliche Belastung, denn es gibt ja auch den Trend oder die Technik des gezielt zu verstimmen, also man sagt dazu Detuning.
Richtig, ja.
Man dreht dann ja bestimmte Stimmschrauben eine oder eineinhalb Umdrehungen sogar raus, um die tiefere Stimmung über den kurzen Weg zu erreichen. Aber da gibt es die verschiedensten Meinungen. Manche sagen, da würde der Spannreifen verformt, andere sagen, macht gar nichts. Aber ja, ich denke, es ist dann schon besser, wenn man für die entsprechenden Stilistiken tiefer gestimmte Trommeln hat.
Genau.
Und die dann direkt einsetzen kann. Also, oder eine Side-Snare oder was weiß ich, ja.
Genau. Das ist natürlich auch eine Option, ja. Aber es macht schon Sinn. Also, gerade wie du sagst, mit Thema Verformen beim Reifen. Das ist bei den Holzreifen natürlich eher der Fall. Wenn ich jetzt da eine Schraube komplett locker lasse, das merkt man dann schon. Also, das merke ich auch manchmal, wenn ich das Resofeld zu arg angespannt habe. Gerade im Bereich von der Abhebung ist ja das Snare-Bed drin, wo das Fell ja ein bisschen weiter in den Kessel reingeht. Und da, wenn ich manchmal zu arg anspanne, dann drückt es den Ring schon ein bisschen weiter rein und schon ist er ein bisschen krumm. Und da finde ich das eigentlich auch nicht die wahre Lösung, dass man da sagt, okay, man macht jetzt ein oder zwei Schrauben extrem locker. Das sollte schon eigentlich immer im Gesamten bleiben, dass sie wirklich eine gleichmäßige Spannung auf dem Ganzen drauf ist.
Ja, okay. Dann gibt's natürlich zusätzlich zu Bassdrum und Snare, was es in deiner Werkstatt zu erwerben gibt oder was du baust, auch noch die Becken. Und wir haben vorher gesagt, Schlagzeuger auf Beckensuche kann eine never-ending Story sein. Ich denke, das kannst du so teilen, diese Erfahrung.
Das kann ich bestätigen, das stimmt.
Du hast ja dann neben den Trommeln auch noch die metallischen Bestandteile eines Schlagzeugs für dich entdeckt.
Das ist eine ganz coole Geschichte eigentlich. Mich hat ein Beckenhersteller aus der Türkei, aus Istanbul, direkt angeschrieben auf Instagram und hat mich gefragt, ob ich nicht für ihn Becken vertreiben will in Deutschland. Weil er hat hier eigentlich so noch keinen Gewerbetreibenden, der eben als Händler für ihn agiert. Und so ist es dann entstanden. Wir haben uns ein bisschen eben unterhalten. Und ich habe mir dann auf der Internetseite von denen ein bisschen was angeschaut und habe mir die ganzen Becken mal so durchgehört. Die haben auch viele Soundbeispiele. Und haben mir gedacht, hey cool, das ist eigentlich genau das, was mir jetzt noch fehlt, weil wie du schon gesagt hast, die Suche nach einem perfekten Becken ist extrem schwierig. Gerade in der Blasmusik-Szene hat man typisch das Holger Müller-Becken, sage ich jetzt einmal, oder das vom Hermann Schick. Das sind eigentlich die zwei, die ja sehr dominant in der Szene sind. Die mir aber persönlich, die habe ich beide schon gespielt, die mir aber persönlich dann doch immer nicht so gefallen haben. Auch, also die passen manchmal so für ein, zwei Wochen, sind sie gut. Und irgendwann kommt man drauf, ah Mist, irgendwie gefällt es mir doch nicht mehr. Und dann geht die Suche wieder los. Ja, das ist so eine Never-Ending-Story eigentlich mit diesen Becken. Genau, aber wie gesagt, es war dann eben so, der hat mich dann angeschrieben, da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, du, wie schaut's denn aus, würdet ihr mir auch ein Becken bauen, so wie ich das will? Und dann hat er gesagt, klar, du sag, gib mir durch, wie soll's klingen, wie schwer soll's sein, wie groß soll's sein und wie soll's ausschauen und so weiter. Haben wir alles besprochen. Und dann habe ich mir wirklich mal einen Prototyp bauen lassen von denen. Habe mich anhand von einer Serie von ihnen schon ein bisschen orientiert, dass es, okay, in die Richtung geht's, soll aber noch ein bisschen anders und ich will das noch ein bisschen. Und so haben die mir das dann aber auch umgesetzt. Also die haben es mir wirklich eins zu eins, so wie ich das wollte, umgesetzt. Und haben mir dann das fertige Becken zugeschickt. Ich habe es gespielt und hab mir gedacht, das ist es. Das ist das Becken, das ich wollte. Und das habe ich dann gleich mal so abgespeichert und habe denen gleich gesagt, baut mir da gleich mal ein paar. Ich brauche da mehr davon. Und habe jetzt für mich das perfekte böhmische Becken bauen lassen für meine eigene Serie. Habe meinen Stempel drauf machen lassen und meine Serie draus gemacht. Und da muss ich jetzt sagen, da habe ich jetzt auch schon einige verkauft, auch ja, auch an namhafte Schlagzeuger sogar, die sagen, hey, das Becken ist genial, das ist genau die Mischung, die man braucht. Nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu aggressiv, nicht zu dumpf. Also genau so, wie sich es viele einfach vorgestellt haben. Und da muss ich sagen, ich bin jetzt endlich angekommen mit der Beckensuche. Ich habe jetzt das perfekte Becken. Und ich kann es auch jedem empfehlen. Kommt vorbei und probiert das Becken einfach aus. Das muss man mal gehört haben. Generell einfach. Oder auch mal eins zum Testen mitnehmen. Das mache ich nämlich auch. Wenn einer das unbedingt mal mitnehmen will, kann das mal mithaben für eine Woche oder zwei. Und kann das in der Kapelle, weil man muss es ja auch mal in der Kapelle und hören, so hören und spielen. Und wie gesagt, ich bin da voll überzeugt von dem Teil. Das ist genial. Dazu habe ich mir auch noch eine Hi-Hat bauen lassen. Hi-Hat Becken 13 Zoll. Eben hauptsächlich auch für Blasmusik konzipiert, weil sie doch eher kleiner, eher knackiger, eher dezent sein soll. Dazu deswegen die 13er. Und dann habe ich noch gesagt, komm, machen wir noch gleich einen 16er Crash dazu, wenn wir schon dabei sind. Das ist auch ein bisschen leichter, nicht so dieser extreme crashige Sound. Ist so eine Mischung zwischen Splash und Crash Becken in der Art. Und jetzt habe ich da so eine kleine Serie Hi-Hat, Crash und Ride Becken, die man für Blasmusik nehmen kann. Oder auch für Jazz, habe ich rausgefunden. Ist auch perfekt für Jazz. Aber wie gesagt, konzipiert eigentlich auf Blasmusik. Und da habe ich mir jetzt eben diese eigene Serie bauen lassen und bin jetzt einer von, ich glaube, 3 oder 4 Schlagzeugern in der Blasmusik-Szene, der eine eigene Signature-Serie am Becken hat.
Hatte ich manchmal einfach witzig, wie dann die Ereignisse sich überschlagen. Und ja, hätte ich wahrscheinlich auch nicht geahnt, dass sich dann mal jemand aus der Türkei bei dir melden wird und dir sowas anbietet.
Nee, hätte ich so niemals gedacht. Und dass es dann auch solche Ausmaße annimmt, niemals. Ja. Dass ich das Glück habe und sich mal so einer bei mir meldet.
Cool. Also, man hört schon raus, Philipp, bei dir wird's nicht langweilig. Was steht denn in deiner Werkstatt an? Was liegt auf der Werkbank? Welche Trommeln, welche Drumsets sind da aktuell bei dir in der Mache?
Ich habe jetzt extra für die Messe 2 Komplett-Sets eben gebaut auch. Eins aus geräucherter Eiche mit 3 Toms, Bass, Snare. Und dann eins auch mit 2 Toms nur, Snare und kleiner Bass, dass ich eben verschiedene Varianten habe. Die sind aber allerdings schon wieder so gut wie verkauft. Das hat sich ganz gut ergeben jetzt. Das eine aus geräucherter Eiche, das bringe ich jetzt kommenden Freitag. Ich weiß nicht, ob du die Truppe kennst, die Festspengler.
Ja.
Ist eine nicht unbekannte Truppe mittlerweile. Mit Michi, dem Schlagzeug, bin ich seit letztem Jahr auch gut in Kontakt. Und der bekommt jetzt am Freitag das Set geräucherte Eiche von mir auf die Bühne gestellt. Ich darf dann quasi auch Drumtech ein bisschen spielen, dafür das alles aufbauen und Soundcheck machen. Und das wird vielleicht sein neues Set, wenn es gut läuft. Ich hoffe es natürlich. Das ist natürlich auch eine geniale Werbung und die Jungs von der Festspengler, die sind alles so cool drauf. Macht einfach Spaß mit denen auch zu kommunizieren und bei denen dabei zu sein ein bisschen. So habe ich auch grundsätzlich in der Werkstatt stehen immer verschiedene Snare Drums. Ich bin da echt immer auch am Testen. Wenn ich wirklich mal Zeit habe auch und gerade vielleicht gerade keinen Auftrag habe, weil die Auftragslage ist immer so, es ist mal 1 oder 2 Monate gar nichts, kommt gar nichts rein und auf einen Schlag kommen wieder 3, 4, 5 Sachen gleichzeitig rein, wo ich dann gar nicht mehr weiß, wie soll ich das schaffen, weil ich bin ja doch noch alleine. Aber gerade wenn ich dann wirklich mal Zeit habe, experimentiere ich an verschiedenen Snare Drums, baue aus verschiedenen Hölzern eben was, um selber mal zu wissen, okay, ist das was, taugt das was oder ist das gar nichts, das kann ja auch manchmal sein. Und versuche mich auch immer wieder weiter zu entwickeln. Dann habe ich ja die Percussion-Instrumente angefangen zu bauen. Ich habe jetzt die Woodblocks aus Padauk und Ahorn, baue ich da welche. Claves habe ich im Angebot mittlerweile. Orchesterzubehör wie Schlägerrechen baue ich ja. Und sowas ist eigentlich immer ein bisschen bei mir auf dem Tisch, dass ich sowas dann auch immer ein bisschen vorfertige sogar. Manche Sachen, die man vorfertigen kann, versuche ich vorzufertigen, dass ich eben entsprechend auch was auf Lager habe. Es bringt nichts, wenn ich jetzt da die Woodblocks zum Beispiel herstellen muss und das dauert dann ewig lang und der Kunde braucht es aber schnell. Das kann nämlich auch manchmal sein, was natürlich bei einer Snare-Drum nicht funktioniert, dass sie mal schnell fertig ist.
Ja, wie lange dauert das im Regelfall?
So eine Snare bin ich schon, wenn ich mich beeile, so 1,5 bis 2 Monate beschäftigt. Mhm. Hat natürlich auch den Hintergrund, ich muss die Trocknungszeiten einhalten, vom Leim, dann vom Ölen und so weiter. Da sind sehr viele Faktoren, die da dabei sind, wo man einfach beachten muss. Und durch das, dass ich das Ganze ja noch nicht hauptberuflich mache, habe ich natürlich auch noch andere Sachen zu tun, wie Familie und sonst was. Ich habe 2 kleine Kinder mit 4 und 2. Und die wollen natürlich ihren Papa auch haben.
Ja.
Und darum schaue ich natürlich, dass ich das alles irgendwie unter den Hut aufbringe. Deswegen ist die Zeit in der Werkstatt aktuell noch so eher reduziert, sage ich einmal.
Mhm.
Einfach aus dem Grund, dass ich auch Zeit für die Familie habe und weil ich auch viele Auftritte auch habe, dass das alles auch funktionieren kann. Deswegen kann es auch aktuell noch eben 1,5 bis 2 Monate dauern, bis so eine Snare fertig ist. Wenn ich jetzt aber, sag mal, ich könnte das Vollzeit machen und könnte wirklich am Tag 8 Stunden da investieren, könnte ich erstens viel mehr bauen, viel mehr gleichzeitig und könnte das auch innerhalb von 1 Monat schaffen, wenn ich dann will.
Mhm.
Kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, habe ich schon jetzt zum Beispiel die Hubs vorbereitet oder muss ich da jetzt von Grund auf anfangen? Weil wenn ich jetzt von Grund auf anfangen muss, alles aus dem Brett rauszuschneiden und zusammenzuleimen, das dauert dann natürlich schon ein bisschen länger, das ist ganz klar.
Das heißt, Philipp, du bist parallel noch als Zimmerer auch tätig und auf Baustellen unterwegs, oder?
Nein. Ich bin seit Oktober 22 bin ich offiziell Hausmann.
Ah, cool.
Ich kümmere mich also um meine 2 Jungs. Meine Frau ist Vollzeit arbeiten. Meine Frau ist Architektin und ist in einem Architekturbüro angestellt in der Nähe und hat schon immer gesagt, sie will arbeiten gehen. Also habe ich gesagt, dann geh du arbeiten, ich bleib daheim.
Wenn die 2 Jungs mal irgendwie Karten oder Memory spielen, kannst du ein bisschen Schlagzeug üben, oder?
So ungefähr, ja. Also es klingt natürlich immer schöner, wie es ist, muss man auch gestehen. Meine Jungs, die sind schon sehr anspruchsvoll, die wollen ihr Papa auch die ganze Zeit haben, man muss schon immer darauf achten. Und sie sind jetzt noch nicht so alt, dass ich sagen kann, ich kann sie jetzt den ganzen Nachmittag alleine lassen. Sie sind natürlich beide jetzt im Kindergarten vormittags, da kann ich also vormittags immer schön in die Werkstatt, 2,5 bis 3 Stunden ungefähr. Und kann diese Zeit dann voll ausnutzen. Es ist natürlich wirklich anstrengend, dann schon tagsüber dann auch für die Kinder da zu sein und dann abends dann auch sich hinzusetzen nochmal und Büro zu machen, weil das gehört ja leider auch dazu, die Bürokratie. Ich bin ja auch der Social Media Manager, der Finanzmanager. Ja. eine Ein-Mann-Firma aktuell noch. Und da das halt dann alles unter den Hut zu bekommen, ist schon schwierig und deswegen auch diese aktuell noch etwas wenigere Zeit in der Werkstatt, die ich aber mittlerweile Stück für Stück eben aufbauen muss oder auch mache, weil ich es einfach sonst nicht mehr hinterherkomme.
Ja, und das ist doch eigentlich das beste Modell, also etwas ausprobieren, mit einem kleineren Zeitkontingenten dann eben Schritt für Schritt die Zeit steigern und für mich klingt das anstrengend, ja, klar, durch diesen Spagat, aber durch auch die Freiräume. Und ich glaube, die sind unglaublich wertvoll. Also die Freiräume, die du dir nach und nach jetzt erarbeiten kannst.
Genau. Die sind sehr wertvoll und sehr wichtig auch. Ist halt einfach das Schöne, ich kann es mir doch irgendwie einteilen, was ich jetzt mache. Ob ich jetzt, wenn ich heute mal keinen Bock habe, Trommel zu bauen, dann bleibe ich halt einfach daheim. Glücksheit. Und dann kümmere mich halt um den Haushalt oder sonst was oder mal was anderes. Oder ich gehe auch regelmäßig ins Fitnessstudio und mache dann sowas. Aber ich habe ehrlich gesagt immer Bock, Trommeln zu bauen. Das ist natürlich der Nachteil. Mir taugt das einfach. Ich habe da voll Spaß dabei. Und deswegen versuche ich natürlich wirklich so viel Zeit wie möglich in der Werkstatt zu verbringen. Aber wie schon gesagt, das ist einfach der große Vorteil. Ich kann es mir einteilen. Und das macht schon echt wertvoll, das Ganze. Und da bin ich auch froh, dass meine Frau auch da so hinter mir steht und sagt, hey, du hast jetzt da den Traum, den du dir jetzt da verwirklicht. Mach das. Natürlich ist es anstrengend für uns, auch als Familie ist es sehr anstrengend, aber irgendwie schaukeln wir das schon. Und da bin ich echt auch froh, muss ich gerne nochmal betonen, dass meine Frau mir da so den Rücken steigt, generell meine ganze Familie, weil auch ab und zu mal vorkommt, dass meine Eltern dann auf die Kinder aufpassen müssen oder meine Schwiegereltern. Das kommt halt einfach mal vor, weil doch irgendwas dazwischen kommt oder weil einfach ein Kunde kommen will, kann nur an dem und dem Tag und zwischen der und der Zeit. Und da muss ich halt die Kinder doch mal abgeben, weil so keiner aufpassen kann. Und da bin ich echt heilfroh, dass ich da so eine tolle, starke Familie auch hinter mir habe, die mir das Ganze eben ermöglicht. Das ist nicht selbstverständlich. Und dass ich einfach diesen Traum, den ich mir jetzt da, den ich da habe, den ich, dass ich den jetzt so verwirklichen kann, das ist schon echt was wert.
Und man muss auch ganz offen sagen, Philipp, du verwirklichst nicht nur deinen Traum, sondern auch die Träume vieler Musiker, die zu dir kommen mit einem bestimmten Wunsch, mit ihrem Wunsch bezüglich einer Traumtrommel oder eines passenden Beckens, und das verdient auch Respekt und Anerkennung, weil da eben ganz viel Handarbeit, viel Leidenschaft und viel Präzision und Zeit vor allem dahinter steckt.
Genau, ja.
Und umso schöner zu hören, dass du da weiterhin mit viel Freude und Lust am Trommeln und Trommelbauen dabei bist, denn ich denke, je besser der Handwerker das Instrument kennt und im besten Fall ist der Handwerker gleichzeitig ein Musiker,
ja,
desto besser wird das Ergebnis, und da kann ich dir nur weiterhin einfach alles Gute wünschen für PS Custom Drums, und ich bin davon überzeugt, dass du da deinen Weg gehen wirst, und ich möchte dir einfach Danke sagen für dieses offene und sympathische Gespräch. Mein erster positiver Eindruck, den ich letztes Jahr hatte über unseren Chat, der hat sich voll und ganz bestätigt, und mir hat es riesen Spaß gemacht, mit dir heute Abend zu sprechen.
Ja, danke, Philipp. Kann ich nur so zurückgeben. Hat mir auch riesen Spaß gemacht, mit dir so sich zu unterhalten, dir alles ein bisschen zu erzählen von mir. Total sympathisch. Du auch weiter so. Bau das Ding weiter aus, was du da auch machst mit dem Podcast, finde ich klasse. Und wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt, hätte ich mal gesagt. Und wir werden da uns sicherlich doch das ein oder andere Mal hören.
Genau. Und für heute bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns bald wieder. Und ich möchte Philipp nochmal ganz herzlich Danke sagen und viele Grüße ins Frankenland schicken. Philipp, bleib wie du bist. Und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und alles Gute mit PS Custom Drums.
Danke.
Und an euch da draußen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.